ARD.
Ich bin sehr überrascht darüber, wie viel lässige Eltern es in Ottensen gibt. Auch die Kitas. Also bei meiner Kitas, als mein Kind den ersten Geburtstag gefeiert hat, habe ich zu der Kita, zu der Erzieherin gesagt, du, dann bring ich morgen Kuchen mit, ja? Und sie so, ja, ja. Aber nicht so einen zuckerfreien Scheiß, ne? Die Kinder sollen das gut bei mir haben, hat sie gesagt. Dann habe ich gesagt, okay. Oder einmal habe ich ihn nach Hause geschoben, hatte eine Reiswaffel im Mund. Und dann kam auch eine Kita-Mitarbeiterin, hat gemeint, oh nee, so Öko-Zeug musst du essen. Armer, das tut mir leid. Also, ich liebe aber meine Kita sehr.
Viel Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3 mit Daniel Kaiser.
Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburg-Gefühl. Hier erzählen interessante Menschen, wie sie in dieser Stadt leben und was sie mit dieser Stadt schon alles erlebt haben. Heute mit einem jungen Vater, der selbst auch etwas zur Welt gebracht hat, nämlich ein Buch zum Thema Vatersein. Francesco Giammarco. Moin, hallo.
Moin, hi, wie geht's?
Francesco Giammarco, das klingt wie ein Künstlername.
Ja. Ja, also ich werde es meinen Eltern sagen, die freuen sich bestimmt. Naja, das ist mein echter Name. Da sind sogar noch ein paar dazwischen, aber das...
Wirklich? Welche
denn? Sehr viele, sehr viele. Soll ich sie sagen?
Ja, bitte, alle.
Es sind viele. Es ist Francesco Serafino Brenno Giammarco.
Also mehr Italien geht nicht.
Ja, mehr Italien, das ist so das große Geschenk, das mir mitgegeben wurde, dass man sozusagen den italienischsten Namen aller Zeiten gegeben hat und dann so hat man mich schön in Deutschland platziert.
Deine Eltern kommen aus Italien?
Mein Vater ist Italiener und meine Mutter ist Deutsche.
Ich habe gelesen im Buch, das du schreibst, der war Anwalt.
Also arbeitet als Anwalt, genau. Mhm. Der arbeitet auch in Italien, also der pendelt immer zwischen Norditalien und München.
Wie viel Italien steckt da? Kannst du noch Italienisch?
Ich kann ein bisschen Italienisch, also nicht so gut wie Deutsch. Mhm. Mein Vater kann auch und konnte schon immer sehr gut Deutsch, also über meine Großmutter. Also ich komme zurecht, aber ich würde jetzt nicht sagen, ich würde jetzt den Podcast hier ungern auf Italienisch machen. Da glaube ich, würde ich zu viel.
Ich auch.
Ja, genau. Deswegen freue ich mich, dass wir da auf einer Wellenlänge sind. Aber für das Übliche reicht's, würde ich sagen.
Du bist Redakteur bei der Wochenzeitung Die Zeit im Gesellschaftsressort und du schreibst darüber, warum es zum Beispiel ein vergiftetes Kompliment ist, wenn man mit einem Promi verglichen wird oder über die Ästhetik von Fußballtrikots. Also eher so leichtere Themen.
Ja, sehr. Das klingt immer so ein bisschen abwertend.
Nein,
aber ist zwar richtig. Ich mache das sehr, sehr gerne. Man muss sagen, ich habe eine Kolumne, eine regelmäßige. Das heißt, es wird sozusagen von mir verlangt, dass ich über diese leichten Themen schreibe. Und das mache ich auch mit großer Freude. Unter anderem die Schönheit von langärmeligen Trikots, die ausgestorben sind. Man muss mal darauf achten, es gibt immer weniger Fußballer, die mit dem langärmeligen Trikot spielen. Leroy Sané vom FC Bayern ist einer der letzten. Und das hat auch damit zu tun, dass die verschiedenen Sportartikelhersteller die nicht mehr auf den Markt bringen. Mhm. Und ich finde aber, dass sozusagen das langärmelige Trikot eine gewisse Ästhetik hat und auch eine gewisse Tradition. Ja? Also wenn man jetzt ganz früher zurückdenkt, so Spieler wie Batistuta oder Beckham, die haben immer kurze Hose und dann schön die langen Ärmel gerockt. Das ist eigentlich, über sowas schreibe ich gern. Ja.
Offensichtlich, also dein Herz sprudelt ja noch über, wes das Herz voll ist, das geht
absolut,
der Mund über.
Absolut, ja, ja, klar. Mhm.
Was war denn so dein Herzensartikel bis jetzt, wo du sagst so, da bin ich auf Betriebstemperatur, das ist Francesco Giammarco.
Das ist schwierig. Also ich habe mal eine Kolumne darüber geschrieben, wie es ist, als meine Frau befördert worden ist und in eine Führungsposition gekommen ist, habe ich eine Kolumne darüber geschrieben, die hat viel Resonanz bekommen. Da habe ich darüber geschrieben, wie unangenehm das ist, wenn die eigene Frau plötzlich befördert wird, weil man hat eigentlich gedacht, dass man sozusagen sich einig ist, dass es am besten ist, wenn beide sich um meine emotionalen Bedürfnisse kümmern und plötzlich ist sozusagen weniger Zeit da, ja, und die Zeit, die man sozusagen, ich war immer jemand, der gesagt hat, ich brauche Zeit für mich, aber wie sich herausgestellt hat, ist sozusagen die Zeit für sich, die man verlangt und die Zeit für sich, die man gratis bekommt, ganz unterschiedlich. Ja. Also die man erkämpft, die ist geil, aber die man sozusagen hat, weil die Frau was zu tun hat, ist nicht so schön.
Also ein besonders erfolgreicher, resonanzreicher Artikel ist einer, wo man die Hosen runterlässt, ja?
So ein bisschen? Na, ich mag sozusagen, und das ist auch das Buch, ich mag dieses Hose runterlassen, ein bisschen. das kann man jetzt sich überlegen, was das bedeutet. Ich würde aber immer sagen, das ist natürlich, die Leute fragen mich natürlich auch immer, du lässt die Hosen runter, das ist ja alles so privat, ist das nicht unangenehm? Und ich würde immer sagen, naja, am Ende bin ich es ja, der bestimmt, wie tief die Hose runtergeht. Deswegen bin ich meistens mit dem, was ich schreibe, sehr einverstanden. Mhm. Und dann zeige ich es meiner Frau natürlich auch noch, weil ich habe ja kein Copyright für ihr Leben. Das heißt, die kann schon auch sagen, nee, das ist mir zu dumm, mach das bitte nicht, schreib das nicht in die Zeitung rein. Dann sage ich, jawohl, mache ich nicht. Aber grundsätzlich mag ich es und grundsätzlich, und das ist auch so ein bisschen der Wahlspruch dieses Buches, das ich geschrieben habe, es ist schon einfach so, dass das Leid oder das Missgeschick anderer Leute witzig ist. Mhm. Das ist so. Das ist der grundsätzlichste Witz auf der Welt ist, Mann rutscht auf Banane aus, auf Bananenschale. Mhm. Und man ist ja selbst immer jemand anderes für irgendjemanden. Und wenn man dann was Lustiges schreiben will, dann muss man halt ein bisschen die Hose runter.
Also ein bisschen auch das gute alte deutsche Wort Schadenfreude. Das hat er nicht von mir, so heißt das Buch, denn so. Du bist Vater geworden, du hast einen Sohn und in diesem Buch überlegst du jetzt, wie das war, als du groß geworden bist. Wie ist das aufzuwachsen? Was kann da alles schiefgehen? Was muss dazugehören auch an Scheitern oder so? Warum hast du das Buch geschrieben?
Ja, das Buch habe ich geschrieben, weil mir etwas sehr Komisches passiert ist. Ich fand es sehr, sehr seltsam, als das passiert ist. Ich habe sozusagen erfahren, dass ich einen Sohn bekomme. Ich war mit meiner Frau in der Praxis und dann haben wir das alles gemacht und wir haben auf den Bildschirm geguckt und dann hat die Ärztin gesagt, hier, da sieht man, hier ist der Schniebi, hat sie gesagt, so. Und dann habe ich gemerkt, zu meiner Überraschung, dass mich das mit einer gewissen Traurigkeit erfüllt hat. Ich war so ganz melancholisch. Mhm. Ich war so ganz melancholisch und ich habe auch ein Tränchen verdrückt. Und das war ganz komisch, weil ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, um dieses Kind zu machen. Ja, also ja. Das ist sozusagen, ich war eigentlich ein freudiger Tag. Aber irgendwie hatte ich so ein komisches Gefühl von, jetzt nochmal das Ganze. So, als ich erfahren habe, dass es ein Junge war. Ja. Also ich glaube, das war entscheidend. Und dann bin ich mit diesem Gefühl so rumgelaufen, ein paar Wochen, bis mich ein Freund von mir angerufen hat, der Niklas, der ist Psychoanalytiker, weswegen er übermäßig interessiert am Privatleben seiner Freunde ist. Ja, der fragt dann immer so, ja, und dann hat er mich auch einfach angerufen und hat gesagt, hier Franchi, so nennt er mich immer, hab gehört, es wird ein Junge, wie fühlst du dich denn damit? Ja, Killerfrage, wie fühlst du dich denn damit? Und dann habe ich halt ihm das so erklärt, ja, komisch, bisschen traurig, melancholisch, denke viel zurück an meine Jugend. Und dann hat er gesagt, sehr super, Franchi, großartig. Und ich so, so großartig fühlt sich's nicht an. Nein, das ist ganz toll, das lernt man im Studium, aus psychologischer Sicht ganz klar. Wenn man ein Kind bekommt, ja, dann regrediert man in seine eigene Kindheit.
Ah, das heißt, du bist bilderbuchartig, du bist Textbox.
Genau, er hat mich sogar gelobt. Er hat gesagt, dass es so schnell, dass ich das so schnell habe, dieses Gefühl, das ist sehr gut. Das heißt, ich sei nah an der Erfahrung dran.
Ah, okay.
Und dann habe ich gemeint, das fühlt sich nicht schön an. Es fühlt sich eher so an wie das vielbeschworene Leben, das an den Augen vorbeizieht, bevor man überfahren wird. Ja? Und er hat gesagt, ja, genau.
So muss das sein.
Da kann man gucken, wie es war. Da kann man nochmal gucken, wie es war. Ja. Und dann bin ich halt auch sozusagen Schreiber genug wahrscheinlich und Journalist genug und Kolumnist genug.
Das ist ein Thema.
Um zu sagen, das ist ja vor allem ist das ein Strukturelement. Ja, das gefällt mir gut.
Ja.
Und dann habe ich einfach in diesem Buch sozusagen mir die unangenehmsten Themen des Aufwachsens, ja, Alkohol trinken, verliebt sein, schlecht in der Schule sein, genommen und mir das nochmal angeschaut und in jedem Kapitel nochmal eins durchgearbeitet von mir und hoffentlich ein bisschen lustig.
Genau, und da tauchen wir auch gleich nochmal ein. Wir sprechen über dieses Buch, wir sprechen über deine Arbeit bei der Zeit, über deine Herkunft aus München, aber du bist ja auch schon seit geraumer Zeit in Hamburg, deshalb machen wir mal eine 040 Aufwärmrunde.
Oh ja.
Entscheide dich mal zwischen Alster oder Elbe.
Oh, Elbe. Ich bin ein Elbenmann.
Warum?
Ich wohne da in der Nähe. Die Elbe hat einen Strand. Die Elbe hat einen schöneren Blick. Mhm. Also ich meine, die Alster ist wunderbar.
Ja.
Aber man muss sich ja anscheinend immer entscheiden in dieser Stadt. Und liegt auch da nicht, wo ich lebe. Ich lebe sehr, sehr glücklich in Hamburg-Ottensen. Mhm. Und da ist die Elbe natürlich nah dran. Mhm. Genau.
Paulaner oder Cuneo?
Paulaner?
Ja, Paulaner ist bei dir... Ist in der Zeit, im Zeitgebäude,
ach,
ist doch
meinst,
ein Paulaner.
Das ist das Hofbräuhaus.
Ah, Entschuldigung,
ja,
okay.
Ganz schlimm.
Oh.
Das ist der eventuell furchtbarste Ort in Hamburg. Da gibt's die sogenannte, ich weiß nicht, wie es heißt, Pizza, die bayerische Pizza. Da machen sie eine Pizza aus Laugenteig und dann machen sie Obersten drauf. Und,
ich dachte, das ist so eine Reminiszenz an deine Münchner.
Überhaupt nicht. Das ist wirklich das Allerschlimmste. Das ist etwas, was die Bayern sehr gut können. Sie nehmen sich sozusagen ihr Traditionelles und dann machen sie so ein Marketing-Ding draus und verkaufen in die ganze Welt. Und sogar Hamburg scheint dann schon, also das kriegst du auch in China oder so. Also nee.
Also dein Mittagstisch ist woanders.
Also das von dir erwähnte Restaurant Cuneo ist, ist hervorragend.
Ja.
Würde ich sagen, eins meiner Lieblingsrestaurants in Hamburg. Große Liebe dafür, würde ich immer dahin gehen.
Super.
Immer.
Mhm. Schmidt oder Merkel, also Hamburger Kanzler?
Naja.
Ein Glas Wasser, ein langer, langsamer Schluck, ein Schmidtscher Schluck sozusagen, der hat ja auch immer so bei Antworten immer so lange gebraucht und an der Zigarette gezogen.
Ja, genau, an der Menthol-Zigarette gezogen. Ich habe auch eine Zeit lang Menthol-Zigaretten geraucht.
Oh, wirklich? Oh.
Ja, aber aus anderen Gründen. Ja. Da konnte man mehr rauchen.
Mhm.
Das hat irgendwie besser getan. Man muss ja bei der Zeit eigentlich Helmut Schmidt sagen, aber er ist mir nicht immer ganz sympathisch gewesen. Also würde ich sagen, Merkel erstmal.
Zeise oder Cinemax?
Zeise. Also Cinemax, ganz furchtbar. Nicht meine Art von Kino. Ich mag auch große Kinos und so, gar kein Problem. Das, Hamburg hat eines der unfassbarsten Kinos, die es gibt, das Savoy.
Steindamm. Ja, da gibt es immer diese Untertitelgeschichten.
Ja, ein hervorragendes Kino. Da ist wirklich alles perfekt. Aber Zeise ist super und bei mir um die Ecke, also auf jeden Fall Zeise. Mhm.
Drei Fragezeichen oder TKKG?
Drei Fragezeichen, muss man schon sagen.
Werden ja hier immer aufgenommen.
Ja, ich weiß. Ja.
Und keinen Stein, so einen großen Steinwurf von hier entfernt, genau. Warum drei Fragezeichen?
Also ich glaube einfach realistischer. Wenn man klein ist, findet man TKKG besser, weil man sich sozusagen mit Tarzan identifiziert. Und dann merkt man, dass man nicht Tarzan ist. Dann reicht, zu Bob Andrews schaffe ich es noch, sage ich mal so. Weißt du, das ist dann irgendwie realistischer und ein bisschen mehr Humor, habe ich so das Gefühl, haben die drei Fragezeichen. Ein bisschen lustiger.
Ja. HSV oder St. Pauli?
Also FC Bayern, aber dann sozusagen der nächste Schritt, auch wenn es auf den ersten Blick unrealistisch klingt, aber dann natürlich St. Pauli, klar. Ja. Meine Freunde sind alle Pauli-Fans, bis auf einen, der ist HSV-Fan, aber der hat aufgegeben.
Ja.
Der will nicht mehr. Und ich glaube, dass das sozusagen, ich weiß nicht, ob die Fanfreundschaft offiziell ist, aber ich glaube, es gibt zwischen den Ultragruppen gewisse Sympathien. Und ich glaube, dass das auch, dass die auch, auch wenn es sehr unterschiedliche Vereine sind, ähnliche Probleme haben. Die sind sozusagen beide in so einem Spannungsverhältnis von so totaler Vermarktbarkeit, wie ja bei Pauli auch ist, weil du sozusagen überall diesen Totenkopfflagge an Hunden und überall siehst. Also dieses Spannungsverhältnis von totaler Vermarktbarkeit und irgendwie dem Bedürfnis, ein authentischer, funktionierender Fußballverein zu sein.
In meiner Lieblingspommesbude oder Pommeshütte, der kleinen Pause, ich weiß nicht, ob die kennst. Da,
große Liebe für die kleine Pause.
Ja, ganz, und da hängt ja immer noch diese St. Pauli-T-Shirt, glaube ich, ne? Also dieses Weltpokalsieger.
Ja, genau.
Und diese Pommes sind wirklich eine Kollegin von mir, Carrie Rügemer, die hat mal vor vielen Jahren, also das war noch im alten Jahrtausend, einen Pommesführer Hamburg Rot-Weiß geschrieben und da hat tatsächlich dieser Laden mit die höchste Pommespunktzahl bekommen. Tatsächlich.
Ja, groß, aber auch die, auch die Burger,
ja.
Muss ich sagen, wenn so dieses gefrorene Ding da rausgeholt wird und nirgendwo ist es so schön unfreundlich behandelt zu werden wie in einer kleinen Pause.
Ja, also sagen wir mal, ja, unfreundlich klingt schon so negativ, also es ist schon sehr hamburgisch pragmatisch vielleicht. Irgendwie so.
Ja, ja, genau, also aus sozusagen aus Münchner Sicht ist sozusagen pragmatisch, ja, kann man verwechseln, pragmatisch und unhöflich.
Das kann man. Ja. Du wohnst in Ottensen, warum? Was ist da so schön?
Na, also erstmal habe ich dann eine Wohnung bekommen, das hat geholfen. So, wir hatten,
was ja gar nicht so leicht ist.
Das ist gar nicht so leicht, wir hatten großes Glück, wir hatten ein kleines Schimmelproblem in unserer alten Wohnung. Ein wiederkehrendes, was die Notwendigkeit, jetzt umzuziehen, deutlich gesteigert hat. Und dann haben wir diesen Zuschlag bekommen für diese Wohnung mit großem Glück und sind einen Tag, bevor Angela Merkel den ersten Lockdown erklärt hat, dahin gezogen in die neue Wohnung, weil sonst hätten wir die gesamte Corona-Zeit mit dem Schimmel teilen müssen. Nähe zur Elbe war immer irgendwie mir und meiner Frau wichtig. Die Nähe zum Altonaer Bahnhof. Solange wir ihn noch haben, toll, es gibt nichts Schöneres, als morgens einfach in den leeren Zug einzusteigen, gerade wenn man mal gern irgendwie auch wieder in den Süden fahren will, ganz großartig. Generell jetzt mit Kind, muss ich sagen, ist Ottensen einfach ideal, weil Ottensen als so Mikrokosmos gut funktioniert. Also meine eigene Mutter hat immer drei Kinder sozusagen großgezogen und durch die Pendelei meines Vaters, wie du eben erwähnt hast, auch oft ein bisschen alleine, und die hat gemeint, das ganze Geheimnis war, alles, was man braucht, in einem überschaubaren Radius zu haben. Und ich würde sagen, dass Ottensen genau so ist.
Ein Dorf.
Es ist ein bisschen ein Dorf, macht es aber sehr, sehr schön und einfach, da zu leben, ja.
Du kennst München, du kennst Hamburg. Was ist typisch Hamburg?
Ich finde immer die Unterschiede nicht so groß, wie man denkt, zwischen München und Hamburg. Ich habe auch 5 Jahre in Berlin gelebt und finde eigentlich den Unterschied immer größer zu Berlin.
Ja.
Ich finde Hamburg und München eigentlich sozusagen in der Größe der Stadt vergleichbar, in den Wegen, die man zurücklegen muss, vergleichbar. In dem Klientel, auch wenn man das nicht denkt, aber sozusagen, es gibt sozusagen die geldigen Leute, die gibt es sozusagen in beiden Städten, ja, die Jurastudenten, die Polohemden tragen und Segelschuhe, die gibt es in beiden Städten, die tauschen sich auch, glaube ich, regelmäßig aus, habe ich so das Gefühl, zwischen München und Hamburg. Das heißt, ich glaube, eine gute Funktionsjacke ist das, was den Hamburger eindeutig vom Münchner unterscheidet. In meinem Fall war das sozusagen der Moment, als ich mich als Hamburger, das erste Mal als Hamburger oder als in Hamburg Ansässiger gefühlt habe, als ich gesagt habe, okay, jetzt ist Schluss mit dem Wollmantel und dem Zeug, jetzt kaufe ich mir eine ordentliche Funktionsjacke, um das hier zu verstehen.
Genau, das macht den richtigen Hamburger aus. Jetzt als Vater, die Kitas in Otten sind, die sind hier so ein besonderes Biotop, die haben eine ganz eigene Thermik. Dörte Hansen hatte ja schon davon sehr anschaulich in ihrem Roman Altes Land geschrieben, von so einem besonderen Schlag Mütter und Erziehungsberechtigter. Mhm. Ist es so, wie das Klischee? Du beschreibst es ja ganz ähnlich, dass da Kinder aus der Kita genommen werden, weil da Kokoswaffeln verteilt wurden und weil das nicht dem Ernährungskonzept der Eltern entspricht.
Ja, also gibt es beides sozusagen. Ich weiß jetzt nicht, ob nicht auch die Mamas in Eppendorf speziell sind, wenn die Kinder irgendwie was Falsches zu essen bekommen. Kein Porridge zum Frühstück, weiß ich nicht. Also gibt es beides, ja. Man trifft natürlich immer auf die Mütter, die sehr bedacht darauf sind, was die Kinder zu sich nehmen und das Gefühl haben. Und das ist ja auch so ein Thema, was man immer wieder trifft, was ich auch in der Arbeit an diesem Buch gemerkt habe, sozusagen das Gefühl, man muss das Leben seiner Kinder sozusagen so optimieren, dass da ein gutes Kind rauskommt, ja, und alle Faktoren irgendwie immer in Kontrolle haben, ja, wann geht er ins Bett, was isst er und so weiter und so fort, oder sie. Die gibt es, und es gibt aber ehrlich gesagt ich bin sehr überrascht darüber, wie viel lässige Eltern es in Ottensen gibt. Mhm. Auch die Kitas, also bei meiner Kitas, als mein Kind den ersten Geburtstag gefeiert hat, habe ich zu der Kita, zu der Erzieherin gesagt, du, dann bringe ich morgen Kuchen mit, ja, und sie so, ja. Aber nicht so einen zuckerfreien Scheiß, ne? Die Kinder sollen das gut bei mir haben, hat sie gesagt. Dann habe ich gesagt, okay. Oder einmal habe ich ihn nach Hause geschoben, hatte eine Reiswaffel im Mund. Und dann kam auch eine Kita-Mitarbeiterin, hat gemeint, oh nee, so Öko-Zeug musst du essen. Armer, das tut mir leid. Also ich liebe aber meine Kita sehr. Also sozusagen, es gibt beides, würde ich sagen.
Das klingt erfrischend. Das heißt, ihr seid eher so auch im Team lässig, ja?
Ja, wahrscheinlich. Also das ist schwierig zu sagen, weil es natürlich auch totale Paranoia und Hysterie bei uns gibt. Oder bei mir. Mhm. Mehr bei mir. Aha, ja, interessant. Es ist auch so ein bisschen eine Notwendigkeit. Ich meine, meine Frau ist voll berufstätig, ich bin voll berufstätig. Da muss man wahrscheinlich ein bisschen lässiger an den Tag legen, sonst funktioniert es auch gar nicht. Und das Kind macht es einem auch einfach. Also es kommt auch immer aufs Kind an. Und wir haben einen, der da einigermaßen mitarbeitet.
Der ist jetzt zwei?
So, der ist jetzt zwei, ist im Oktober zwei geworden, genau.
In dem Buch geht es eben darum, dass du Vater geworden bist, und dass du Vater geworden bist, das ist schon eine Überraschung, denn du beschreibst das ja sehr direkt, deshalb können wir ja sehr offen drüber reden. Ach so, sag mal, deine Schwimmer meiden das Tiefe sozusagen.
Ja, ja, das Pulver war feucht.
Ja, genau. Aber angenommen, ich weiß, ich bin in dieser Hinsicht nahezu unfruchtbar oder es ist kompliziert oder so, und dann klappt es doch, wie durch ein Wunder. Also ich sag mal, ich als Leser habe mich schon gefragt, welche anderen Optionen sind dir da durch den Kopf gegangen?
Ich kann dir sagen, woran es geklappt hat. Ja, ich habe aufgehört zu rauchen.
Ja.
Ja, und ich habe mein Gemüse gegessen, ja, und habe immer kalt geduscht und habe Sport gemacht, und dann hat es geklappt.
Wirklich Lebenswandel so.
Cool. Mhm. Ja, würde ich sagen. Also nein, nicht nur sozusagen. Es war auch einfach, also das kann man jetzt hier auch mal einfach als Public Service Announcement sozusagen sagen. Also männliche Unfruchtbarkeit oder ein schlechtes Spermiogramm hängt halt oft zusammen mit der sogenannten Varikozele, mit einer Krampfader im Hoden. Das ist ein gar nicht so seltenes Phänomen, und ich schreibe gern über medizinische Sachen, deswegen erzähle ich auch gern davon, das ist ein bisschen peinlich, aber es ist so technisch, deswegen finde ich das spannend. Und sozusagen, wenn man so eine Krampfader hat, dann staut sich das Blut und dadurch erhöht sich die Temperatur, genau. Und die Temperatur ist sozusagen der Killer. Mhm. Ja, es muss immer kalt sein. Die kann man sich entfernen lassen. Also wenn man zum Arzt geht und man ein Urologe sieht, das gibt's, dann überweist er einen ans UKE hier, und dann machen die das weg.
Es ist wirklich Zip.
Es macht genau das Geräusch, das Moskitos machen, wenn sie gegen so einen leuchtenden Mückentöter fliegen. Weißt du? So
für die Moskitos geht es nicht so gut aus. Aber
für die Moskitos geht es nicht so gut aus. Ja, aber für die Krampfader wird auch rausgezogen, aber für die kleinen Schwimmer ist es dann besser.
Und es ist aber, sie haben ein bisschen auch wie beim Zahnarzt, so die Betäubung ist ja manchmal das Härteste.
Ja. Klingt jetzt ein bisschen wild, aber ich finde die Betäubung beim Zahnarzt unangenehmer.
Echt? Achso, okay. Ja.
Alles klar. Also die geben einem so einen Spritz und dann spürt man nichts und so. Und es ist ein bisschen. Es ist halt komisch, wenn Leute sich so über ihren Tag unterhalten, während sie sich über deine Genitalien beugen. Das ist sozusagen komplett seltsam. Aber also man gewöhnt sich dann schnell daran, dass diese Menschen komplett unbeeindruckt sind von dem, was sie sehen. Und dann ist das auch okay.
Dann kommt das Kind, warst du dabei?
Als das Kind geboren wurde, auf jeden Fall, klar. Ist man nicht immer dabei?
Ich weiß es nicht.
Also ich war dabei, ich habe auch keine, mir wurde auch keine andere Option gegeben, gesagt. Und hätte ich auch nicht gewollt. Mhm. Also das ist schon eine anstrengende Angelegenheit, da kann man schon, also wenn ich ein Kind gebären würde, hätte ich gerne jemanden dabei, den ich mag. Ja. Mhm.
Und dann beginnt sozusagen die große Reflexion dann auch in dem Buch, und es geht in deinem Buch, und da reflektierst du und erinnerst dich an deine eigene Kindheit, an dein Aufwachsen. Es geht um Gewalt und Ballerspiele, so um Waffenspiele,
ja,
um Gewaltfantasien, die man so als Junge dann irgendwie auch hat mit Schwertern und keine Ahnung.
Ja.
Es geht um Schule und Schulfrust, es geht um Alkoholkonsum, gerade so in der Pubertät, und das liest sich schon so, als hättest du dir da schon regelmäßig einen reingelötet, oder?
Ja, also das ist immer, auf der einen Seite ja, ich habe mir immer einen reingelötet, auf der anderen Seite glaube ich, dass ich in diesem Buch nichts anderes beschreibe als sozusagen die normalen Verwüstungen eines Teenagerlebens. Mhm. Wenn man sozusagen, also ich glaube, dass die Eltern meiner Generation, also die Generation meiner Eltern vielmehr, weil wir gerade von diesen Orten, diesen Mamas gesprochen haben, die versuchen sehr viel zu kontrollieren. Ich glaube, dass sozusagen meine Eltern und die Generation meiner Eltern sehr viel lockerer war. Mhm. Und das hat auch viele Freiheiten ermöglicht. Aber Freiheiten bedeutet halt auch sozusagen Verwüstung und die Möglichkeit, dummes Zeug zu machen. Und ja, Jugendliche sind halt, und das ist, finde ich, eher das Interessante und auch das Lustige, dass Jugendliche was Dummes machen und dann denken sie sich, das war ja super. Und dann machen sie es nochmal. Sozusagen so die bewusste Dummheit ist eigentlich ziemlich das Lustigste an der ganzen Sache.
Ja.
Weil man trinkt zu viel und es geht einem furchtbar und man denkt sich nicht, das mache ich nie wieder, sondern man denkt sich, ja krass, okay, wann geht's weiter? So. Es war auch ein bisschen eine andere Zeit. Ich glaube, das kommt auch nochmal hinzu. Ja? Also ich will jetzt nicht irgendwie so tun, als ob ich vom Krieg erzählen würde. Aber ich glaube, dass sozusagen allein schon irgendwie frühe 2000er Alkohol bekommen. Alkohol war einfacher, Alkohol trinken war einfacher. Es gab viel mehr Alkoholwerbung.
Ja.
Ich glaube, dass da einfach sozusagen es weniger Bewusstsein gab in allen Schichten und allen Altersklassen, was Alkoholkonsum angeht. Ich glaube, es ist heute schon ein bisschen anders.
Mhm.
Kommt mir vor.
Was ist denn jetzt sozusagen das Ergebnis deiner Reflexion? Was bedeutet das? Also wenn jetzt dein Sohn mit 14, 15 oder die fangen jetzt auch noch mit 12 dran, will dann irgendwie so ein Ballerspiel spielen oder so. Oder er hat keinen Bock auf Schule. Würdest du ihn denn ermutigen? Oder was
also folgt dann sozusagen? Jedes dieser Themen hat natürlich sozusagen seine eigene Reflexion, sein eigenes Ergebnis. Mhm. Also das Gesamtergebnis des Buches ist einfach, dass man sich ein bisschen weniger Sorgen macht und dass man merkt, dass dieses Gefühl, das ich da beschrieben habe, vor allem mit mir zu tun hat. Und das ein Kind zu bekommen, halt einfach so schon der ultimative Akt des Erwachsenwerdens ist und dass man sich dann mit seiner eigenen Jugend beschäftigen muss, zwangsläufig, und das ist normal und so. Und das hat mit meinem Kind aber erstmal nichts zu tun. Das ist mein Shit, sozusagen. Und jetzt im Spezifischen muss man einfach sich ein bisschen mit seinem Kind auseinandersetzen. Das klingt jetzt alles so banal, man muss sich mit seinem Kind auseinandersetzen und so. Also jetzt konkret, wenn der Ballerspiele spielen würde, ich glaube, ich hätte nicht so ein Problem damit, weil ich aus meiner eigenen Erfahrung, und das habe ich gemerkt, also ich war ja eher eigentlich erschrocken darüber, mich daran zu erinnern, mit wie viel Gewalt ich gespielt habe, aber es ist, dieses Erinnern hat mir auch nochmal gezeigt, dass es vor allem Spielen war. Und dass echte Gewalt und gespielte Gewalt halt zwei unterschiedliche Kategorien sind und dass auch Kinder durchaus in der Lage sind, das zu unterscheiden. Und ich glaube, ich würde das auch bei meinem Kind so sehen. Und ehrlich gesagt, ich glaube, mir ist es lieber, wenn der irgendwie ein bisschen Ballerspiele spielt und irgendwie ein Headset anhat und mit anderen Leuten irgendwo spielt und mit denen kommuniziert. Ich glaube, das ist gesünder, als wenn er, keine Ahnung, nur auf Instagram rumhängen würde und sich nur Bilder anschauen würde und es keinen sozusagen sozialen Faktor, keine soziale Komponente geben würde. Ich glaube, dass das sehr viel schlechtere Wirkung auf ihn hätte.
Und so bei Alkohol, also ich meine, aus dir ist ja was geworden. Du arbeitest bei der Zeit, also das heißt, es gibt ein Happy End sozusagen. Würdest du, wie wärst du, also es ist schon doch auch interessant, was folgt daraus, wenn er jetzt, also es dauert ja noch ein paar Jahre, bevor er den ersten Kontakt mit Alkohol hat, aber wie kannst du das schon vorhersehen oder antizipieren? Was?
Was mich eher betrübt, wenn ich daran zurückdenke, wie ich früher Alkohol getrunken habe, ist nicht, dass ich Alkohol getrunken habe, sondern dass ich sehr unbewusst gemacht habe und manchmal sozusagen es gemacht habe, anstatt etwas anderes, was mir auch Spaß gebracht hätte. Und ich glaube einfach, dass der das hoffentlich versteht, dass man, weil ich trinke auch Alkohol, ich werde jetzt nicht mich hinstellen und sagen zu meinem, also ich vertrage es nicht mehr, aber es hält mich auch nicht davon ab. Und also dass der, wenn der irgendwie mal was trinkt und gern Party macht und irgendwie Bock hat, einen zu saufen, dann finde ich das eigentlich, glaube ich, okay. Mir wäre es halt nur, wenn ich das Gefühl hätte, er macht es, weil er mit irgendwas anderem nicht zufrieden ist, dann wird es mich wahrscheinlich irgendwie betrüben. Aber im Grunde wird es auch passieren, weil jeder Jugendliche trinkt einen zu viel, weil er mit was anderem unzufrieden ist. Das ist sozusagen das ist bei jedem Jugendlichen so, glaube ich.
Hast du das Buch vor dem Erscheinen auch anderen Leuten gezeigt, die möglicherweise auch drin vorkommen?
Ja, selbstverständlich. Das mache ich wie mit der Kolumne.
Ja.
Die Leute, die drin vorkommen, die können sich das anschauen und können auch sagen, nein, das gefällt mir nicht. Genau, ja. Du wirst wissen, wie die reagiert haben wahrscheinlich. Ja, genau. Also, meine Schwester fand es super. mein Bruder fand es auch gut. meine Mutter war sehr lustig, die hat so gesagt, ach, das finde ich ganz schön, ich kann da auch mit leben, wie ich vorkomme, aber ich erinnere doch einiges anders.
Ja, aber im Buch steht auch sie mit Weichzeichner. Du gehst da sehr stark mit dir ins Gericht, wie du mit deinen Eltern auch umgegangen bist. Mhm. Und sie hat gesagt, ach Gott, du warst halt ein Teenager. Ja. Das heißt, sie preist das mit ein in ein übliches Pubertäts
Ja, ich würde sagen, das ist das Privileg der Mutterschaft. Also das ist sozusagen, sie hat mich gemacht, sie hat mich da in die Welt rausgeworfen. Und wenn sie das jetzt so, die preist das mit ein. Die hat das damals auch mit eingepreist. Mhm. Die hatte auch ihre eigene Jugend. Genau. Das ist halt einfach, das hat die einfach so gesehen. Und ich finde, also ich kann da total gut mit leben, dass ich manche Sachen anders sehe als sie oder sie manche Sachen anders sieht als ich. So, und mein Vater, der hatte einen, da war ein böser Gag, den wiederhole ich jetzt auch nicht, da kannst du schon mal sagen, den hat er gesagt, mach den bitte raus, das ist, den findet er nicht schön. Und dann habe ich dann den rausgenommen. Und grundsätzlich war der auch einverstanden. Also der hat eher ein grundsätzliches Problem, oder nicht ein grundsätzliches Problem, ich glaube, dieses Hose runterlassen ist ihm eher fremd. Mhm. Aber er hat jetzt nicht irgendwie gesagt, dass er mich enterbt oder dass er nichts mehr mit mir zu tun haben will. Im Gegenteil, er fragt immer, wann das Buch kommt.
Ah,
und ich sag's ihm dann immer, also er fragt immer neu. Und so, und außerdem schreibe ich auch, manchmal schreibe ich auch in der Kolumne über ihn und das findet er auch, glaube ich, ganz lustig.
Ah,
eigentlich.
Lustig. Ah,
deswegen ist das eigentlich gut gelaufen. Meine Frau hat es natürlich gelesen. Das Kind hat es halt nicht gelesen. Das ist natürlich das große Problem, dass das Kind sozusagen die einzige Person ist, die es nicht abnehmen konnte. Und da muss ich drauf spekulieren, dass er. Dass es ihm dann gefällt, wenn er alt genug ist.
Man begleitet dich sozusagen durch Tiefen, durch Untiefen und durch Höhen und auch deine Irrungen und Wirrungen bei der Berufssuche und wie du an einen seltsamen journalistischen Chef gerätst, der sehr komisch mit dir umgeht und du hast aber trotzdem, habe ich den Eindruck gehabt, da einiges gelernt und jetzt bist du im Olymp unter journalistischen Gesichtspunkten angekommen. Ich meine, bei der Zeit, wie schafft man das denn?
Wie schafft man es, zur Zeit zu kommen? Man wird woanders rausgeschmissen, das hilft. Man wird woanders rausgeschmissen oder man wird woanders, gibt es keine Verwendung mehr für einen und dann zieht man zu seiner Freundin, die war in Hamburg. Ja. Das war der erste Schritt. Ja. Ich habe mich bei meiner Freundin reingezeckt, nachdem ich keinen Job mehr hatte. Das war der erste Schritt und der zweite Schritt war einfach, man lebt halt so ein bisschen als freier Journalist und dann kriegt man eine Elternzeitvertretung.
Hammer Strategie.
Ja, genau. Und dann beweist man sich.
Und die Elternzeitvertretung, habe ich das richtig verstanden? Es ging um einen Newsletter als Ghostwriter, ne?
Nee, nicht ganz. Ich habe sozusagen als Ghostwriter für einen Newsletter geschrieben. Das war aber sozusagen ein Freelance-Job, das war ein freier Job, dafür habe ich Honorare bekommen.
Bei der Zeit schon?
Bei der Zeit schon, genau.
Und war dieser Newsletter, war das die Elbvertiefung?
Also wie viele Newsletter gibt es denn in Hamburg?
Ich wollte gerade sagen, also, aber das hat mich ja fast ein bisschen erschüttert, dass die Elbvertiefung mit Ghostwritern arbeitet. Ich habe ja immer gedacht, das ist die Zuspitzung des Authentischen. Da sitzt der Redakteur, der da unterschreibt.
Jetzt mache ich die Elbvertiefung kaputt. Nein. Also, der Redakteur, erstmal ist das jetzt schon viele Jahre her, in die Elbvertiefung in der jetzigen Form wird bestimmt anders gemacht. Und den schreibt schon der jeweilige Redakteur, der da auch unterschreibt. Das machen die auch sehr gut. Aber wenn man da ins Impressum schaut, deswegen ist Ghostwriter auch nicht der richtige Begriff, wenn man da ins Impressum schaut, dann sieht man schon, dass da
mehr Leute beteiligt sind.
Anders wäre die hohe Qualität dieses Newsletters auch nicht machbar.
Das meint, wenn nach außen sieht es mal so, und da sitzt einer und schreibt irgendwie an seiner alten Schreibmaschine tick,
genau, und dann das ist ein reißt Team, er die Papiere raus, und dann muss irgendeine arme Assistenz muss das dann übersetzen. Genau.
Über diesen Job bist du dann zur Zeit gekommen?
Ich bin dann sozusagen, ja.
Der ist lustig, der kann das,
Ja, eigentlich nicht. Ich habe dann über den Job bin ich zu einem anderen Job beim Spiegel gekommen.
Aha.
Der war sozusagen nur halbe Zeit und dann habe ich parallel frei für die Zeit geschrieben. Für dieses Gesellschaftsressort, für das ich auch jetzt arbeite. Und da habe ich dann lustige Sachen gemacht. Also die haben mich dann zum Beispiel, das war eigentlich ein bisschen fies, die haben einmal mitgekriegt, dass ich ein bisschen lustig bin und dann haben sie mich gleich irgendwie Sachen mit mir gemacht. Also einmal haben sie dann gesagt, ich soll versuchen, Influencer zu werden. Das klingt total Banane, aber damals war es irgendwie, hat man so Influencer, was ist das? Noch nie was von gehört. Und sie haben mich, das war eigentlich die schönste Geschichte, sie haben mich nach Saint-Tropez geschickt und haben gesagt, Francesco, du gehst nach Saint-Tropez und du versuchst an Bord einer Yacht zu kommen. Und du kommst erst wieder, wenn du es geschafft hast. Und dann habe ich einfach einen Text geschrieben, wie ich eine Woche lang in Saint-Tropez versucht habe, an Bord einer Luxusjacht zu kommen.
Ist es dir gelungen?
Es war eine Yacht, aber es war jetzt nicht eine von den großen Luxusjachten. Es war eine sehr schöne, kleine Riva-Yacht eines Mailänder pensionierten Unternehmers.
Ja, auch Spiegel ist ja jetzt irgendwie keine Werbebeilage von irgendeiner Dorfzeitung.
Die sind ganz okay, ist, ja. Ja,
also das ist schon High-End, wo du dich dann bewegst jetzt so.
Ja, da muss man aber auch sagen, dass sich auch alles sehr in Hamburg konzentriert.
Ja.
Das ist ein Vorteil.
Was ist denn jetzt bei der Zeit besonders oder anders? Also gefühlt Tür an Tür mit der Gräfin und Tür an Tür noch mit
ja, mit der Geist der Gräfin, jeden
gibt
Tag
es noch? Gibt es
spüre
noch?
Ich ihn.
Wandert er noch durch die Gänge?
Man spürt ihn manchmal vielleicht, ja. Oder wenn er beschworen wird, das passiert auch einige Mal.
Ja.
Also an die Gräfin, ich denke nicht so oft an die Gräfin, wenn ich im Büro bin. Aber du wirst wissen, was Besondere
ist. Ja, was ist das Besondere? Also gibt es da so eine Zeit, du kennst ja mehrere Redaktionen, ja. Was ist so das Zeitspezifische?
Erstmal aus meiner ganz persönlichen Sicht ist die Zeit einfach ein sehr guter Arbeitgeber, ein sehr angenehmer. Das macht die Arbeit leichter und dann haben wir einfach bei der Zeit das unglaubliche Privileg, dass wir noch mit einer gewissen Ruhe und einer gewissen Sorgfalt an unseren Geschichten arbeiten. Mhm. Und dass da einfach, das klingt jetzt so ein bisschen blöd, aber dass da einfach hohe Standards herrschen und auch alle an einem Strang ziehen, diese Standards zu erreichen. Und das ist jetzt nicht nur, das sind jetzt nicht nur die schreibenden Kollegen, die natürlich alle irgendwie in ihrem Fach sehr, sehr gut sind, sondern das sind auch die Kollegen aus der Grafikredaktion, das sind die Bildkollegen, das sind alle sehr, sehr gut. Und die haben alle eine große Freude daran, sehr, sehr gute Arbeit zu machen. Mhm. Und die Bedingungen dafür sind gegeben und es ist journalistisch, ich glaube schreib- oder printjournalistisch gesehen, das ist einfach eine Champions League. So. Und das ist große Freude, da zu arbeiten.
Und gibt es in dieser Champions League, gibt es in dieser Mannschaft denn auch so Hierarchien? Also gibt es der Leitartikel dann doch wichtiger als, also weil du vorhin gesagt hast, das klingt...
Also wenn ich die Hosen runterlasse, ist es nicht so wichtig wie der Leitartikel. Ja. Das ist schon so, ja. Würde ich sagen.
Ja?
Ich beschwere mich immer, aber niemand, weil alle sagen ja, aber nein. Also klar, natürlich gibt es Hierarchien. Natürlich ist der Leitartikel, natürlich ist es eine politische Zeitung. Und das Aktuelle, das Politische ist wichtig, der Leitartikel ist wichtig. Aber ich bin der Meinung, dass so eine Zeitung nicht nur informieren, sondern auch unterhalten darf.
Ja.
Und auch soll. Weil man halt ja konkurriert um die Aufmerksamkeit der Leser. Und man konkurriert halt nicht nur mit anderen Zeitungen. Man konkurriert ja de facto immer mit anderen Zeitungen, sondern man konkurriert halt auch mit Büchern, mit Instagram und mit dem so Belustigungskontingent, was die Leute in sich haben.
Ja.
Ne? Und die können das überall verteilen. Und mein Ziel ist es, dass sie meine Kolumne in der Zeitung lesen und lachen, anstatt dass sie sich was auf Netflix anschauen.
Stimmt. Ja. Und dann sitzt du auch in dem Zeithaus da am Speersort.
Ja, klar.
Und hast du ein Büro mit Aussicht?
Es gibt zwei Kategorien von Büros. Es gibt den Innenhofblick und den raus und den, ich nenne den Scientology-Blick,
ja.
Rüber die Wiese.
Rüber zu Scientology, genau.
Das ist der bessere,
ja.
Und ich habe den anderen. Ich hab die Lüftung vom Burgerladen, der um die Ecke ist. Bei mir riecht es um die Mittagszeit immer nach Fritten. Das ist... Dann wiederum fühlt man sich nicht so privilegiert. Dann denkt man sich so, okay.
Das ist die Zeit.
Wenn ich Leitartikler wäre, dann würde ich in einem anderen Büro sitzen. Das ist eine Unverschämtheit.
Wunderbar. Wir haben bei uns im Podcast einen Fragebogen. Mhm. Und da lautet die erste Frage, wenn du König von Hamburg wärst, was würdest du als allererstes ändern? Du hättest alle Macht. Was stört dich?
Wenn ich König von Hamburg wäre, also die Macht eines Königs ist wahrscheinlich, beinhaltet wahrscheinlich nicht, Hamburg auf den Breitengrad von ungefähr Höhe Gardasee zu setzen, das geht wahrscheinlich nicht.
Ah, das würde sogar die Macht eines Königs
übersteigen. Ja, aber ich habe tatsächlich ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, und zwar, wenn ich König von Hamburg wäre, dann würde ich den meiner Meinung nach ein bisschen unangenehmen Slogan, die schönste Stadt der Welt, abschaffen.
Mhm.
Ich finde, dass Hamburg eine wunderbare und eine tolle Stadt ist. Und ich finde, dass eine so schöne Stadt wie Hamburg es nicht nötig hat, so einen Slogan zu haben. Weil dieser Slogan impliziert schon, dass er nicht stimmt. Keine Stadt, die von sich selbst behauptet, dass sie die schönste Stadt der Welt ist, ja, kann das wirklich sein. Das ist irgendwie, ich finde es irgendwie provinziell, diesen Slogan. Und ich finde, es ist eine Provinzialität, die sozusagen Hamburg gar nicht hat. Mhm. Wenn dann dieser Slogan vielleicht weg ist, dann geht vielleicht auch so ein bisschen die Eventkultur in Hamburg runter. Es gibt schon sehr viele Großveranstaltungen in Hamburg immer und unter denen leide ich ein bisschen. Ich würde auf jeden Fall den Marathon wahrscheinlich irgendwie aus der Stadt rausschieben und Schlagermove, kann man drüber.
Ich habe ja auf St. Pauli gewohnt, ja, da würde ich vielleicht ganz auf deiner Seite und diese Holidays, also da geht. Also
stimmt,
da,
die Holidays.
Ich habe wirklich 20 Jahre auf St. Pauli gewohnt und das war wirklich.
Das ist furchtbar, ne?
Furchtbar.
Es ist einfach furchtbar.
Muss man
fliehen. Einfach furchtbar, man muss fliehen und es sind so viele.
Ja.
Und ich verstehe nicht, warum es so viele sind. Hafengeburtstag können wir behalten.
Ja.
Können wir uns drauf einigen.
Ah.
Ja. Hafengeburtstag, cool. und aber wirklich, ich bin, also ich hab Kinofilme verpasst, weil ich nicht über die Königstraße drüber gekommen bin. Und ich weiß, sozusagen, ich habe an der Königstraße gewohnt und auf der anderen Seite vor meiner Haustür war die S-Bahn, ich bin nicht drüber gekommen. Krass, weil Marathon war. Und das verstehe ich nicht so richtig. Und das ist so ein bisschen dieses. Das, und das ist wie der Slogan, so kommt alle her, wir wollen alles, wir wollen von allen gemocht werden und dann sagt man so, die schönste Stadt der Welt. Nein.
Nein. Also okay. Wo würdest du sagen, mehr Hamburg geht nicht?
Ja, also in einer kleinen Pause.
Schon, ne?
In einer kleinen Pause und halt so Elbstrand, Altona Balkon, Blick auf die Terminals und so, das ist schon sehr, sehr, sehr Hamburg.
Was würdest du gerne mal in Hamburg machen, was du noch nie gemacht hast?
Ich würde gerne Segeln auf der Alster lernen.
Aha.
Das fände ich, glaube ich, ziemlich lustig. Das mache ich vielleicht jetzt auch mal irgendwann. Ich war noch nie im Miniaturen-Wunderland.
Ich auch nicht.
Weiß nicht, ob ich es will, aber sozusagen das habe ich noch nie gemacht. Also schlimm war, ich war noch nie beim Pauli-Spiel. Das müsste man einfach wirklich. Ja, ich weiß. Das ist große Schande.
Schreibt hier seitenlang über Fußballtrikots und war noch nie beim Pauli-Spiel.
Das ist tatsächlich ein bisschen peinlich, aber das werde ich jetzt nachholen, auf jeden Fall.
Mhm. 31. Dezember ist dein Geburtstag.
Das ist mein Geburtstag, genau.
Ist das ist so einer dieser Termine, wo man sich mal fragt, ist das gut oder schlecht?
Nee, ist scheiße. Mhm. Ist scheiße, ja, klar. Also das ist sozusagen, dein Leben lang haben alle Leute was anderes zu tun an deinem Geburtstag. Da gewöhnt man sich dann so an, einfach Geburtstag nicht so wichtig zu finden. Mhm. Was dann wiederum schlecht ist, weil dann findest du plötzlich auch die Geburtstage von allen anderen nicht so wichtig.
Ah.
Und die sind dann beleidigt, weil die sozusagen gewohnt sind, dass ihre Geburtstage schöne Tage sind, wo es um sie geht. Ich habe mich damit ganz gut abgefunden. Es gab eine Zeit, da habe ich dann immer am 30. reingefeiert. Es gab so ein ganz kurzes Fenster von ein paar Jahren, wo alle meine Freunde fit genug waren, dass sie am 30. Gas geben konnten und nochmal am 31. Gas geben konnten. Aber schon nach 3-4 Jahren haben sie alle abgewunken und so. Und dann habe ich gemerkt, dass die nur noch so kommen, weil sie nett sein wollen. Und dann habe ich es wieder gelassen. Und jetzt meistens.
Was machst du jetzt? So ein nettes Frühstück, Kaffee trinken am 31. oder?
Ja, ich meistens mache ich dann Frühstück. Eigentlich mache ich gar nichts. Ich treffe mich, meine Frau gibt mir meine Geschenke und die mache ich dann auf.
Das ist wirklich sehr pragmatischer
Umgang. Und dann mache ich meistens am 31. abends was Schönes mit Freunden.
Okay.
Und lass mich noch so ein bisschen feiern und so, aber das passt schon.
Es ist ja ein ganz besonderer Moment, dass das Buch, das erste Buch, wie fühlt sich das an?
Ah gut, es fühlt sich sehr gut an. Ist natürlich gleich für jeden, der irgendwie schreibt und vielleicht auch speziell für Leute, die irgendwie so dieses persönliche Schreiben machen oder so Kolumnen schreiben. Es ist toll, das mal gemacht zu haben. Es ist toll, es geschafft zu haben. Das ist ja schon so ein Berg.
Ich wollte sagen, das ist schon, also wenn man vorher Kolumnen hat, jetzt so eine Langstrecke,
ja, genau.
Das muss man ja auch mögen. Ne?
Das muss man mögen und zwar eigentlich so ein bisschen der Versuch zu sehen, ob ich sozusagen die Kolumne schaffen kann, zu verwandeln oder zu übersetzen in was Längeres. Und das hat gut funktioniert, meiner Meinung nach. Es ist eine große Freude. Und es ist vor allem auch eine große Freude, weil also Menschen sind da unterschiedlich, aber ich laufe dann schon immer sehr lange mit so Wünschen rum und eigentlich brauche ich dann immer so einen Arschtritt und extern, um das umzusetzen. Und jetzt habe ich einen Arschtritt bekommen und es hat geholfen. Jetzt habe ich das Buch, jetzt bin ich sehr zufrieden.
Vielen Dank, Francesco Giammarco. Dein Buch heißt Das hat er nicht von mir, über die Herausforderung, Vater eines Sohnes zu werden. Es ist bei Rowohlt erschienen, hat 192 Seiten und kostet 12 €. Vielen Dank. Dieses Gespräch und alle anderen Gespräche mit Westernhagen zum Beispiel, mit Sascha, Dagmar Berghoff, Charlie Hübner, Silvi Mais und, gibt es in der NDR Hamburg App und auch in der ARD Audiothek. Am besten abonniert ihr das Ganze, dann verpasst ihr kein Gespräch mehr. Bis dann. Tschüss.
ARD. Ja, ich glaube, es fängt schon ein bisschen an in unserer Beziehung, dass ich manchmal ein bisschen nervös bin vor Dingen, die mir wichtig sind. Und da bin ich dann ganz schnell so gefühlt ausgeliefert.
Also Sexualität ist nicht existent bei uns seit Jahren.
Wenn wir lange uns vernachlässigen, wir gehen dabei dann so ein bisschen auseinander.
Das ist die Paartherapie. Hier sprechen reale Paare über echte Probleme. Ich bin Maria Richter und nehme euch als Host mit in die Therapiesitzungen. Die Paare kommen mit ganz unterschiedlichen Problemen zu Paartherapeut Erik Hegmann und manchmal auch mit sehr großen Zweifeln an der Beziehung. In nur einer Sitzung versucht Erik, den Paaren bei der Problemlösung zu helfen. Dabei geht es um Missverständnisse, Gleichgültigkeit, verletzte Gefühle, aber auch darum, sich als Eltern noch als Paar zu fühlen.
Auf der emotionalen Ebene habe ich das Gefühl, wenn der kleine Mann unterwegs ist oder da ist, dass ich wieder auf dem letzten Platz stehe. Und mir das, was ich jetzt mir 4 Jahre lang erarbeitet habe, unsere Tochter ist 4, von einem auf den anderen Tag wieder weg ist.
In Die Paartherapie geben wir euch aber auch Ratschläge, wie ihr in eurer Partnerschaft in ähnlichen Situationen reagieren könnt.
Viele Paare haben das große Problem, bei einem Konflikt nicht zwischen der Sachebene und der emotionalen Ebene unterscheiden zu können. Denn Konflikte, die eskalieren, die gehen nie um die Sachebene, es geht immer um die emotionale Ebene. Es geht immer darum, was macht das mit mir? Fühle ich mich gesehen? Fühle ich mich gehört? Oder eben genau, fühle ich mich nicht mehr geliebt?
Ich freue mich, wenn ihr reinhört. Die Paartherapie ab 26. Mai, jeden Freitag eine neue Folge in der ARD Audiothek und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt.